Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Vitamin D-Stoffwechsel von Jörg Dötsch. Einleitung.
In den vergangenen Jahren wurde in ganzen Bevölkerungsschichten zunehmend ein Vitamin-D-Mangel beschrieben. Hintergrund sind hauptsächlich zu niedrige altersgemäße Vitamin-D-Spiegel. Insgesamt wird weltweit von 1 Milliarde Vitamin-D unter versorgten Kindern und Erwachsenen ausgegangen. In der Folge haben die Fachgesellschaften mit entsprechend geänderten Empfehlungen reagiert und die Ernährungsempfehlungen entsprechend adaptiert. Im Stillalter reicht die Vitamin-D-Versorgung durch die Muttermilch zur Bedarfsdeckung nicht aus. Muttermilch enthält 12 bis 60 internationale Einheiten, kurz IE, Vitamin-D pro Liter. Um die altersgerechte Mineralisation des im ersten Lebensjahr stark wachsenden Skelettsystems zu ermöglichen, ist daher die Deckung des Vitamin-D-Bedarfs durch die tägliche zusätzliche Gabe von Vitamin-D-Präparaten mit 400 bis 500 IE pro Tag erforderlich. Neben den Diskussionen um die richtige Vitamin-D-Substitutionsdosis sind die letzten Jahre durch eine Kontroverse um den Zusatz von Fluorid bei der Säuglingsprophylaxe gekennzeichnet. Während von vielen Zahnärzten davon ausgegangen wird, dass Fluorid hinreichend über die Zahnpasta an den Wirkungsort gelangt, vertreten zahlreiche Pädiater die Position, dass die zusätzliche Gabe mit Vitamin D eine verbesserte Zahngesundheit zur Folge hat. Da es sich hier aber nicht um eine Frage der Vitamin-D-Substitution an sich handelt, soll dieser Aspekt im Weiteren ausgespart bleiben. Viele neue pathophysiologische Einblicke haben sich bei Erkrankungen, die einer Vitamin-D-Therapie bedürfen, ergeben. Wenngleich eine komplette Darstellung dieser Erkrankungen den Umfang des Artikels sprengen würde, so soll dennoch auf die Relevanz der Vitamin-D-Gabe bei den unterschiedlichen Rachitisformen und angrenzenden Erkrankungen eingegangen werden. Auch soll in diesem Kontext die nicht außer Acht zu lassenden unerwünschten Wirkungen der Therapie betrachtet werden. Ziel dieses Beitrags ist es daher, neben dem zu schaffenden Überblick über den Vitamin-D-Stoffwechsel eine kritische Auseinandersetzung mit der Evidenzlage und möglichen Nebenwirkungen zu suchen.
Merke: Vitamin D ist weniger ein Vitamin als ein Hormon. Vitamin-D-Physiologie.
Vitamin D wird unter physiologischen Bedingungen in erster Linie durch Synthese in der Haut aufgrund der UVB-Strahlung synthetisiert. Aus 7-D-Hydrocholesterin entsteht das Prävitamin D, das aufgrund seiner Thermolabilität zu Cholecalciferol bzw. Vitamin D3, Ergocalciferol bzw. Vitamin D2 oder einem Abbauprodukt umgewandelt wird. Beeinflusst wird dies neben Faktoren wie Jahreszeit, Hautpigmentierung und geografischer Breite auch von modulierbaren Faktoren wie der Hautbedeckung. In unseren Breiten findet die Vitamin-D-Synthese in erster Linie in den Monaten April bis September statt. Über die Nahrung werden unter physiologischen Bedingungen nur ca. 10% der Vitamin-D-Aufnahme realisiert. Die wenigen Lebensmittel, die Vitamin-D in relevanten Mengen enthalten, sind Fettfische, Leber, Eigelb. Unter physiologischen Gegebenheiten werden daher 90% des Vitamin-D endogen synthetisiert und in die Zirkulation abgegeben. Es entfaltet so über einen Steroidrezeptor seine Wirkung. Folglich ist das sogenannte Vitamin D also eher ein Hormon als ein Vitamin.
Merke: Vitamin D wird nur in geringem Maße über die Nahrung aufgenommen.
In der Leber wird Vitamin D an Position 25 hydroxyliert. Damit wird seine Halbwertszeit auf mehrere Wochen verlängert. Schließlich findet in der Niere eine weitere Hydroxylierung an Position 1 statt, sodass 1,25-Hydroxyvitamin D entsteht, das durch Hydroxylasen in den Geweben wieder inaktiviert werden kann. In der Zelle erfolgt die Wirkung über einen Steroidhormonrezeptor. So werden Transkription und Translation von Genen induziert.
Behandlung mit Vitamin D. Vitamin D-Mangelrachitis.
Die klassische Indikation zur Vitamin-D-Behandlung stellt die Vitamin-D-Mangelrachitis dar. Sie ist abzugrenzen von anderen calcipenischen Rachitisformen wie dem 1-Alpha-Hydroxylase-Mangel und dem Vitamin-D-Rezeptordefekt sowie von den phosphopenischen Formen. Die Erkrankung verläuft in mehreren Stadien.
Stadium 1. Es kommt unter Parathormonwirkung zu einem Ausgleich der Calciumkonzentrationen im Serum. Stadium 2. Bei weiterem Anstieg des Hormons resultiert eine vermehrte Phosphatausscheidung mit Hypophosphatämie. Stadium 3. Der PTH-Einfluss für die Kalziumfreisetzung reicht aus dem Knochen nicht mehr aus, sodass eine Hypokalzämie entsteht.
Neben der klassischen Klinik findet sich eine erhöhte alkalische Phosphatase und ein charakteristischer Röntgenbefund. Nach der Leitlinie gelten folgende Therapieempfehlungen. Die Therapie der Vitamin-D-Mangelrachitis sollte bis zum Alter von 4 Lebenswochen mit 1000 IU Vitamin D3 und zusätzlichen Kalziumgaben von 40 bis 80 Milligramm pro Kilogramm pro Tag für die Dauer von 12 Wochen erfolgen. Danach sollte die Durchführung der Prophylaxe mit 500 IU Vitamin D3 bis zum Ende des ersten Lebensjahres folgen. Säuglinge ab der 4. Lebenswoche bis zum 12. Monat erhalten 3000 IU Vitamin D3 und zusätzliche Kalziumgaben von 40 bis 80 Milligramm pro Kilogramm pro Tag für die Dauer von 12 Wochen. Danach sollte die Prophylaxe mit 500 IU Vitamin D3 bis zum Ende des ersten Lebensjahres durchgeführt werden. Kinder und Jugendliche ab dem Alter von 1 Jahr werden mit 5000 IU Vitamin D3 und zusätzlichen Kalziumgaben von 40 bis 80 Milligramm pro Kilogramm pro Tag für die Dauer von 12 Wochen therapiert.
Kave. Unter Korrektur des Vitamin D-Haushalts kann es zu einer Hypokalzämie kommen. Weitere kalzipenische Rachitisformen.
Aufgrund des Synthesedefekts ist natives Vitamin D3 beim 1-Alpha-Hydroxylase-Mangel nicht wirksam. Die Erkrankung wurde früher als Vitamin-D-abhängige Rachitis Typ 1 bezeichnet. Der Name wurde zugunsten der Beschreibung des enzymatischen Mangels aufgegeben. Es kommt entweder die an Position 1 hydroxylierte Version 1-Alpha-Calcidiol oder die an den Positionen 1 und 25 hydroxylierte Version Calcitriol in Frage, jeweils in einer Dosierung von 10 bis 50 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Klinisch findet sich kein Unterschied zur klassischen Vitamin-D-Mangel-Rachitis. Eine weitere Erkrankung wurde früher als Vitamin-D-abhängige Rachitis Typ 2 bezeichnet. Da es sich hierbei um einen Defekt des Vitamin-D-Rezeptors handelt, ist der Name definitiv falsch. Naturgemäß ist die Therapie des Vitamin-D-Rezeptordefekts sehr eingeschränkt. Häufig ist die intravenöse Therapie mit Calcium über einen zentralen Zugang notwendig. Nur manchmal sind sehr hohe Dosen Calcitriol erfolgreich. Entsprechend schwer ist das klinische Bild, das einer sehr lange unbehandelten Rachitis entspricht.
Phosphopenische Rachitis.
Bei den phosphopenischen Formen findet sich einerseits der alimentäre Phosphatmangel, der fast ausschließlich bei Frühgeborenen vorkommt, andererseits der renaltubuläre Phosphatverlust, entweder im Rahmen eines solitären Phosphatrückresorptionsdefekts oder einer komplexen Tubulopathie. Häufig findet sich diese auch im Rahmen oder nach der Chemotherapie einer onkologischen Erkrankung. Neben der Gabe von 10 bis 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Phosphat wird Calcitriol oder 1-Alpha-Calcidiol in einer Startdosis von 15 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht appliziert. Bei zu hoher Dosierung besteht die Gefahr einer progredienten Nephrokalzinose bis hin zur Niereninsuffizienz.
Merke. Von phosphopenischer Rachitis sind besonders oft Frühgeborene und onkologische Patienten betroffen. Primärer Hypoparathyroidismus und sekundärer Hyperparathyroidismus.
Weitere Indikationen zur Therapie mit Calcitriol oder 1-Alpha-Calcidiol sind der primäre Hypoparathyroidismus, zum Beispiel im Rahmen eines DGEORGE-Syndroms, sowie der sekundäre Hyperparathyroidismus bei chronischer Niereninsuffizienz. Beim primären Hypoparathyroidismus liegt das Therapieziel in der Erreichung einer Symptomfreiheit in Bezug auf die Hypokalzämie. Oft sind Serum-Calcium-Konzentrationen von 1,8 bis 2,0 Millimol pro Liter ausreichend. Eine Laborkosmetik mit normalen Calcium-Konzentrationen hat nicht selten eine Nephrokalzinose und Niereninsuffizienz zur Folge. Die Substitution mit Calcitriol oder 1-Alpha-Calcidiol liegt in der Regel bei 15 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Kave. Beim primären Hypoparathyroidismus sollte der Calciumspiegel, wenn möglich, nicht normalisiert werden, um eine Nephrokalzinose und eine Niereninsuffizienz zu vermeiden.
Ein wesentlicher Bestandteil in der Therapie des sekundären Hyperparathyroidismus, zum Beispiel bei chronischen Nierenkrankheiten, ist die frühzeitige Substitution von Calcitriol oder 1-Alpha-Calcidiol. Die Initialdosis liegt bei 2 bis 4 Nanogramm pro Kilogramm pro Tag und sollte am Parathormonwert bemessen werden. Zusätzlich sollte der Patient je nach Alter zwischen 1000 und 5000 IE Vitamin D3 erhalten, um die Restfunktion im Vitamin D3-Metabolismus zu nutzen.
Merke, Ein wichtiges Problem dieser Therapie besteht in der Entstehung einer Hyperkalzämie, die vermieden werden muss, um eine Verschlechterung der Nierenfunktion zu verhindern.
Daneben besteht die Gefahr einer fortschreitenden Koronarverkalkung schon im jungen Lebensalter. Um eine Low-Turnover-Osteopathie zu verhindern, ist ein Parathormonspiegel im 2- bis 4-fachen Normbereich anzustreben. Der Einsatz von nicht-kalziumhaltigen, polymeren Phosphatbindern ist nach aktuellem Stand der Studien am ehesten in Kombination mit weiteren Maßnahmen zur Phosphatsenkung sinnvoll. Eine neue Klasse von Medikamenten verspricht eine mögliche Verbesserung der Therapiemöglichkeiten des sekundären Hyperparathyroidismus. Die sogenannten Calcimimetika stimulieren den in der Uremie zum Teil resistenten calciumsensitiven Rezeptor und führen damit zu einer Verminderung der Parathormonfreisetzung.
Empfehlungen zur Vitamin-D-Prophylaxe für den deutschsprachigen Raum.
Auf Basis von Querschnittsuntersuchungen definieren mehrere Konsensempfehlungen den Vitamin-D-Status. Ein klinisch relevanter Vitamin-D-Mangel wird hiernach bei einer 25-Hydroxy-Vitamin-D-Konzentration unter 20 Nanogramm pro Milliliter gesehen. Die in Deutschland durchgeführte KICKS-Studie zeigt, dass jenseits des Säuglingsalters der Vitamin-D-Serumspiegel abnimmt und Jugendliche die niedrigsten Werte aufweisen, die im Median deutlich unterhalb der als Normwert definierten Grenze liegen. Die Gabe von 200 IE-Einheiten Vitamin D ist nicht in der Lage, die 25-Hydroxy-Vitamin-D-Serum-Konzentration über 20 Nanogramm pro Milliliter anzuheben. Die durch die Fachgesellschaften festgelegten Referenzwerte für Deutschland, Österreich und die Schweiz, auch DACH-Empfehlungen genannt, tragen diesem Umstand Rechnung. Darüber hinaus definiert die Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin 4 besondere Risikogruppen für das Auftreten eines Vitamin-D-Mangelzustands.
Säuglinge, die ausschließlich gestillt werden und keine Vitamin-D-Prophylaxe erhalten? Strikt vegan bzw. makrobiotisch ernährte Kinder, die keine ausreichenden Calcium-, Vitamin-D- und Fettzusätze erhalten? Personen mit limitierter Exposition zum Sonnenlicht? Adoleszenten aus Einwandererfamilien mit dunkler Hautpigmentierung, wie sie regelmäßig bei türkischem, arabischem, asiatischem oder afrikanischem ethnischen Hintergrund vorliegt und oder besonderen Ernährungsweisen bzw. Lebensgewohnheiten.
Insgesamt hat die Ernährungskommission einen 8-Punkte-Empfehlungskatalog zur Vitamin-D-Substitution und Überwachung entwickelt und veröffentlicht. Welchen Zusatz industrielle Säuglingsnahrungen erhalten, ist mittlerweile europaweit durch eine entsprechende EU-Richtlinie aus dem Jahr 2013 geregelt. Diese Richtlinie regelt darüber hinaus den Zusatz weiterer Bestandteile von Formularsäuglingsnahrungen.
Empfehlungen der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin zur Vitamin-D-Supplementation. 25 OHD-Serumkonzentration kleiner als 20 Nanogramm pro Milliliter entspricht Vitamin-D-Mangel. Sonnenexpositionsdauer in den Monaten April bis September von 5 bis 30 Minuten zweimal pro Woche zwischen 10 und 15 Uhr mit unbedecktem Kopf, freien Armen und Beinen. Eltern darauf hinweisen, wie bedeutsam die tägliche intensive Bewegung von mindestens einer Stunde ihrer Kinder im Freien ist. Säuglingen in Deutschland wird zusätzlich zur Vitamin-D-Zufuhr mit Muttermilch oder Säuglingsnahrung eine orale Supplementierung mit 400 bis 500 Einheiten Vitamin-D3 pro Tag bis zum zweiten erlebten Frühsommer, also je nach Geburtszeitpunkt, für die Dauer von 1 bis 1,5 Jahren empfohlen. Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm sollten in den ersten Lebensmonaten eine tägliche Zufuhr von 800 bis 1000 IE Vitamin D erhalten. Bei unzureichender Sonnenlichtexposition wird ab dem zweiten Lebensjahr und für die Dauer des gesamten Kindes- und Jugendalters eine Vitamin D-Gesamtzufuhr von etwa 600 IE pro Tag für wünschenswert gehalten. Besonderes Augenmerk auf die Risikogruppen vegetarisch ernährte Kinder, Migranten, Personen mit limitierter Sonnenlichtexposition und chronisch Kranke legen. Bei Serumkonzentrationen von kleiner als 30 Nanogramm pro Milliliter erhöhte tägliche Substitution sinnvoll zur Prävention eines Vitamin-D-Mangels. Systematische Überwachung der Vitamin-D-Versorgung im Kindes- und Jugendalter und Kosten-Nutzen-Analyse der empfohlenen respektive durchgeführten Maßnahmen sollte durchgeführt werden.
Durch die Empfehlung eines Expertenkomitees in Finnland, Milch, Sauermilch und Joghurt mit 0,5 Mikrogramm Vitamin D pro 100 Gramm und Margarine und Brotaufstriche mit Mengen zwischen 7,5 und 10 Mikrogramm Vitamin D pro 100 Gramm anzureichern, konnte eine Verbesserung der Vitamin D-Versorgung entsprechend den dort geltenden Empfehlungen erreicht werden. Berechnungen gehen von größer als 50% der Jugendlichen aus, die so nur über die Nahrung eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung erreichen würden. Es ist allerdings nicht klar, ob die über die Nahrung zugeführte Menge an Vitamin-D ausreicht, um die 25-OHD-Spiegel während der Wintermonate ausreichend zu verbessern. Eine Gefahr geht möglicherweise auch von alternativen tierischen Milchnahrungen, wie zum Beispiel Ziege oder Stute, aus. Auch hier ist vorher unbedingt zu klären, wie hoch der Ergänzungsbedarf an Vitamin D ist.
Merke: Ein besonderes Risiko zum Vitamin D-Mangel findet sich bei Migranten. Evidenzlage aus Interventionsstudien mit klinischem Endpunkt.
Die publizierten Konsensusempfehlungen basieren im Wesentlichen auf Querschnittsuntersuchungen oder auf der Basis von Korrelationen wieder zwischen niedrigen Vitamin-D-Serumkonzentrationen und einer erniedrigten Knochendichte. Andere Untersuchungen zeigen, dass Surrogatparameter wie die Peak Bone Mass in einer prospektiven dreijährigen Studie positiv durch Vitamin-D-Gabe beeinflusst werden können. Bei 4 bis 8 Jahre alten Kindern wird auch Parathormon durch Vitamin-D-Substitution gesenkt, aber auch dies ist wiederum nur ein Surrogatparameter, insbesondere da die Calciumresorption nicht verbessert wird. Eine ebenfalls kürzlich erschienene Studie legt auf den ersten Blick ein erniedrigtes Frakturrisiko nahe, jedoch ist der Effekt bei näherer Betrachtung weder sicher noch kausal. Wenig gut ist die Datenlage bei prospektiven klinischen Studien zum Einfluss von Vitamin D auf die Vermeidung von Erkrankungen selbst. In einer experimentellen Studie konnte durch die tägliche Gabe von 2000 IE pro Tag ab dem ersten Lebensjahr das Risiko eines Diabetes mellitus Typ 1 im Alter von 25 Jahren um bis zu 80% verringert werden. Prospektive Studien zur Vitamin-D-Gabe lassen derzeit nicht auf eine positive Beeinflussung von allergischen und pulmonalen Erkrankungen schließen. Auch im Hinblick auf das Immunsystem wird vor allem bei Erwachsenen in verschiedenen Publikationen die Assoziation zwischen niedrigen Vitamin-D-Serumspiegeln und einem funktionsgestörten Immunsystem beschrieben. Auch bei Autoimmunerkrankungen des Erwachsenenalters wird Entsprechendes beschrieben. Jedoch ist auch hier neben dem Mangel an Interventionsstudien die Frage der Übertragbarkeit auf Kinder und Jugendliche nicht beantwortet.
Merke: Die Evidenz aus klinischen Interventionsstudien zur Anhebung von Vitamin D in physiologische Bereiche ist bei nicht-rachitischen Patienten noch deutlich entwicklungsbedürftig. Potenzielle Nebenwirkungen:
Insgesamt werden nur geringe Nebenwirkungen einer gesteigerten Vitamin-D-Substitution erwartet, wenngleich eine strenge Überwachung angemahnt wird. Indizien für eine Unterschätzung des Risikos könnten folgende sein:
Die konsequente Vitamin-D-Applikation bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz hat zu einem deutlich gesteigerten Auftreten koronarer Verkalkungen bereits im jungen Erwachsenenalter geführt. Die Calciumsupplementation bei Erwachsenen zur Steigerung der Knochendichte hatte zwar nicht den erwünschten Effekt, führten aber zu einer gesteigerten kardiovaskulären Morbidität. Bei der Applikation pharmakologischer Vitamin-D-Dosen findet sich gehäuft eine Hyperkalzämie. Bei einer zu permissiven Einstellung zu Vitamin-D als Supplement findet sich in den USA bereits eine erhöhte Bereitschaft der unkontrollierten Selbstmedikation und auch in Deutschland gibt es Reports von durch Eltern induzierten Intoxikationen. Fazit:
Vitamin-D, eigentlich ein Hormon, wird unter Sonnenlichteinfluss hauptsächlich in der Haut synthetisiert. Etabliert ist die Vitamin-D-Behandlung bei Erkrankungen wie den verschiedenen calcipenischen und phosphopenischen Rachitisformen sowie des primären Hypoparathyroidismus und des sekundären Hyperparathyroidismus bei chronischer Niereninsuffizienz. Ebenso etabliert ist die Vitamin-D-Substitution bei Säuglingen vor Beginn der Sonnenlichtexposition. Besorgnis haben in den letzten Jahren die niedrigen Vitamin-D-Konzentrationen im Serum von Jugendlichen und Risikogruppen wie Migranten erweckt. Daher hat die Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin Empfehlungen zur Vermeidung des Vitamin-D-Mangels im Kindes- und Jugendalter entwickelt. Jedoch sind Studien zu klinischen Endpunkten der Verbesserung der Vitamin-D-Versorgung nach wie vor unzureichend vorhanden. Ebenso bedürfen potenzielle Langzeitnebenwirkungen, zum Beispiel auf das Gefäßsystem, einer weiterhin kritischen Überwachung.